Kultur pur.
In professioneller Zusammenarbeit mit den vernetzten Kulturwissenschaften.
Gestaltet von den Schüler und Schülerinnen der Klasse 6a und 6b.
There's always somebody taller with more of a wit, and he's equipped to enthrall her, and her friends think he's fit, and you just can't make her up, no. You don't have a prayer, wishing that you'd made the most of her when she was there. They've got engaged, no intention of a wedding. He pinched your bird and he'd probably kick your head in. Bigger boys are stolen sweethearts, you're better off without her. All pretty and vain, and likes to go in the sunbed, stays out of the rain so that he don't get his hair wet, cause you wouldn't want that. At least he ain't got a Nova or a Burberry hat. They've got engaged, no intention of a wedding. He's pinched your bird and he'd probably kick your head in. Past three, she's been with all of the boys, but never went very far. And she wagged English and science just to go in his car. They got engaged, no intention of a wedding. He pinched my bird and he probably kicked my head in. Oh, now the girls have grown, yeah, but I'm sure that they still carry on in similar ways.
Orpheus und Eurydike. Ein Mythos im Vergleich. Ein Beitrag von Nina Augustin, gesprochen von Eva Lampe und Nina Augustin.
Einer der bekanntesten Mythen der Antike ist wohl der von Orpheus und Eurydike. Die tragische Liebesgeschichte zwischen Orpheus, einem zauberhaften Sänger, und der wunderschönen Nymphe Eurydike ist weltbekannt und war Vorlage zahlreicher Musikstücke, Opern und Theaterstücke. Die Handlung bleibt in ihren Grundzügen immer gleich, doch in der Oper von Christoph Willibald Gluck oder vielmehr im dazugehörigen Libretto von Raniero Calzabigi weicht das Ende stark von der ursprünglichen Geschichte ab.
Der erste Akt der Oper beginnt mit dem Verlust Eurydikes und Orpheus unermesslicher Trauer.
Damit überspringt der Librettist Orpheus und Eurydikes Vorgeschichte, ihre Begegnung, die Hochzeit und auch der Grund für Eurydikes Tod, nämlich der Biss einer Schlange, wird dem Publikum vorenthalten. Die Oper steigt also mitten in der ursprünglichen Geschichte ein, in der zuerst Orpheus, dann das Kennenlernen, die Hochzeit und ihr gemeinsames Leben ausführlich beschrieben werden.
Amor, der Gott der Liebe, hört Orpheus Klage- und Trauergesänge und hat Erbarmen mit ihm. Er setzt sich bei Zeus für Orpheus ein und kann ihm schließlich die frohe Botschaft überbringen, dass er seine geliebte Gattin aus der Unterwelt nach oben holen darf. Allerdings nur unter der Bedingung, er dürfe sich auf dem Rückweg nicht nach ihr umdrehen.
Hier findet man die nächste Abweichung von dem Ursprungsmythos. Ist in der eigentlichen Geschichte Orpheus doch ganz auf sich alleine gestellt und ohne jegliche Unterstützung eines Gottes. Auch die Bedingungen werden nicht von Zeus, sondern von dessen Bruder Hades, dem Gott der Unterwelt, gestellt. Aber die wirklich größte Abweichung findet am Ende des zweiten und im dritten Akt der Oper statt.
endlich im Elysion angelangt, wo Harmonie, Friede, Freude und Ruhe herrscht, bringt Orpheus mit seiner Nervosität Hektik und Unruhe in die Unterwelt. Durch sein Lyraspiel lockt er seine geliebte Eurydike an. Kaum ist sie da, nimmt er mit festgeschlossenen Augen ihre Hand und rennt Richtung Oberwelt, ohne seiner Frau die Bedingungen, an die er sich halten muss, zu erklären. Diese jedoch, da sie Orpheus Verhalten nicht versteht, beginnt zu grübeln. Soll sie wirklich mit ihrem Mann mitgehen, der sie einfach schnappt und sie ohne ein Wort und ohne sie anzusehen mitnimmt? Hat das Elysion nicht mehr zu bieten als diese ehrliche Nichtbeachtung? Kurz vor dem Ausgang der Unterwelt stellt sie Orpheus vor ein Ultimatum. Entweder er dreht sich sofort um, sieht sie an und erklärt sein Verhalten, oder sie kehrt zurück in die Unterwelt. Vollkommen perplex dreht sich Orpheus um seiner Gattin alles zu erklären, verletzt dadurch seine Auflagen und Eurydike fällt tot zu Boden. Orpheus weint bitterlich und Amor lässt sich erneuert erweichen und erweckt Eurydike wieder zum Leben.
So hat die Geschichte ein offenes Ende, das verschieden interpretiert und ausgelegt werden kann. Zum Vergleich, in der ursprünglichen Geschichte nimmt Orpheus' Dilemma kein gutes Ende. Nachdem er sich zu Eurydike umdreht, aus Angst, sie sei ihm nicht hinterhergekommen, verschwindet diese ein für alle Mal in der Unterwelt. Orpheus verfällt in seiner Verzweiflung der Knabenliebe und wird schließlich von thrakischen Frauen in Stücke gerissen. Auch wird nie ein Zweifel in Eurydikes an den Qualitäten des Orpheus als Ehemann deutlich, so wie es in Calzabicis Libretto der Fall ist. Am Ende dieses Vergleiches kommt man also zu dem Schluss, dass es besser ist, Zweifel zu haben und diese auszuräumen, als in unendlicher Liebe seinen Kopf zu verlieren und damit alles aufs Spiel zu setzen.
To make a move, I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Steady head.
Yeah. you see what I see.
Im nächsten Beitrag geht's um Ödipus. Im Namen des Schulnetzradios begrüßen euch Sabina Sahanic
und Marina Milosavljevic.
Die griechische Mythe des Ödipus erzählt die Geschichte des Königs von Theben namens Laios, seiner Frau Jokaste und deren Sohn Ödipus. Wie es üblich für eine griechische Sage ist, gibt es viele verschiedene Versionen. Doch eine der geläufigsten ist folgende.
Die Handlung beginnt, als Laios zu Gast bei König Pelops ist und sich in dessen Sohn Chrysippos verliebt und ihn danach versucht zu entführen. Pelops belegt daraufhin seinen Gast mit einem Fluch, von dem Jokaste und Laios es später erfahren. Bevor das Königspaar ein Kind zeugt, befragen sie das Orakel, das ihnen berichtet.
Solltest du dich je unterstehen, einen Sohn zu zeugen, so wird dieser seinen Vater erschlagen und seine Mutter heiraten. Als das Ehepaar eines Tages jedoch einen Jungen zeugt, beschließen sie aus Angst vor der Prophezeiung, die Füße des Knabens zu durchstechen, zusammenzubinden und ihn auszusetzen. Der Mann, der das Kind wegbringen soll, hat jedoch Mitleid und übergibt es einem vorbeiziehenden Hirten, der den Säugling zu König Polybos von Korinth bringt. Jener adoptiert das Kind und bringt es zu seiner Gattin Merope, die ihm den Namen Oedipus, zu Deutsch Schwellfuß, gibt.
Ödipus wächst in Korinth auf und glaubt, dass er der leibliche Sohn des Königs Polybos sei. Jedoch macht ein Bekannter eines Tages eine Bemerkung, er sei der Sohn anderer. Durch diese Aussage beunruhigt, drängt er nun die Wahrheit zu erfahren und beschließt, das Orakel aufzusuchen. Er bittet das Orakel, ihm zu verraten, wer es sei, doch es antwortet ihm nur mit der Botschaft des Fluchs. Er würde eines Tages seinen Vater umbringen und seine Mutter zur Frau nehmen. Fassungslos beschließt der Jüngling, nie wieder nach Korinth und damit in die Nähe seiner Adoptiveltern zurückzukehren, um das Eintreffen der Prophezeiung zu verhindern. Als er sich auf den Weg macht, trifft er auf Polypontes, den Fahrer eines anderen Wagens. Er gerät mit ihm in einen Streit und tötet ihn und seinen Fahrgast, der Laios ist, dabei. Somit erfüllt sich der primäre Teil der Vorhersage und nach dem Tod des Königs von Theben kommt Kreon an die Macht.
Ödipus führt seine Reise Richtung Theben fort und kommt zu der Stelle, an der die Sphinx Reisenden ein Rätsel stellt und alle, die es nicht lösen können, verschlingt. Der junge Mann schafft es jedoch, woraufhin die Sphinx ins Meer springt und so das Gebiet des Kreon befreit. Der König hatte jenem, der dies zu schaffen vermochte, den Thron und die Ehe mit seiner Schwester Jokaste versprochen. Da dieser nun Ödipus ist, er aber immer noch ahnungslos von seiner wirklichen Abstammung ist, wird er der neue König von Theben und heiratet unwissend seine Mutter, mit der er 4 Töchter zeugt.
Change night into day.
einigen sorglosen Jahren breitet sich eine Seuche unter dem Volk von Theben aus. Und das Orakel von Delphi besagt, dass der Mörder des ehemaligen Königs Laios gefunden werden müssen, um der Epidemie ein Ende zu bereiten. Ödipus befragt daraufhin einen blinden Seher, der verkündet, dass er jener gewesen sei. Uneinsichtig überprüft der Gatte der Iokaste diese Aussage und muss sich nun selbst eingestehen, dass er jener Mörder ist. Als er den Vorfall überprüft, kommt er aber auch zu der Erkenntnis, dass Laios sein Vater und Iokaste nicht nur seine Ehefrau, sondern auch seine Mutter sei. Iokaste nimmt sich daraufhin durch Erhängen das Leben und Ödipus selbst schicht sich die Augen aus.
Wie so viele griechische Mythen wurde auch diese musikalisch aufbereitet. Ein Beispiel dafür ist die Oper Ödipus Rex. Sie wurde von Strawinsky geschrieben, der ein russisch-französischer Komponist war. Er wurde 1882 geboren und starb 1971. Sein Meisterwerk wurde am 30. Mai 1927 in Paris uraufgeführt und bestand aus 2 Akten. Der Text, der in lateinischer Sprache verfasst ist, geht auf die Tragödie Ödipus Trianus zurück, die eine dramatische Bearbeitung der Mythe von Sophokles ist und bestand in Zusammenarbeit mit einem französischen Dichter Jean Cocteau. Latein als die Sprache der Texte wurde von Komponisten gezielt gewählt, um das Mythische der Sage beizubehalten und ihr etwas Beschwörendes zu verleihen. Die Musik gilt aber als einfach und klar strukturiert. Das Besondere an ihr ist, dass sie harmonisch versucht, einen Bogen von der Klassik zum modernen Jazz zu schlagen. Die Oper ist dafür bekannt, dass sie viele bekannte Komponisten, wie zum Beispiel Paul Hindemith, Karl Orff oder Arthur Honegger beeinflusst hat.
Strawinsky beschloss, diese Oper zu schreiben, da er sich schon seit ungefähr 1920 mit dem Gedanken beschäftigt hatte, ein großes dramatisches Werk zu kreieren. Als er dann 1922 Cocteaus Fassung der Antigone, der Tochter von Ödipus und Iokaste, sah, entschied er sich ebenfalls, eine Mythe in Zusammenarbeit mit dem Dichter zu verarbeiten. Das Besondere an der konzertanten Uraufführung waren die Sänger, die Masken trugen und nur die Köpfe und Arme bewegen konnten. Beim Männerchor waren sogar nur die Köpfe zu sehen. Ein Satz, der den meisten Besuchern der Oper in Erinnerung bleibt, ist der, als Ödipus seiner Frau von der Prophezeiung und seinem Schicksal erzählt.
Kein Fachkönnen der Welt, nichts Menschliches kann die Zukunft verändern. Auf ein Wiederhören bei Kultur Bur freuen sich
Sabina Sachanic
und Marina Milosavljevic.
Smoke another cigarette, it kills the pain. That's all that's left of me anymore. Choke on all of my regrets, feeling the strain in every breath. Stumble as I crawl, then I fall. Back to a place where I am not alone. I'm a man whose tragedies have been replaced with memories tattooed upon my soul. Then I fall into you and I fade away. Told you were there to rescue.
You were there to rescue me. Shine your light so I could see. Then I fall into you and I fade away. To you and I fade. I fall into you and I fade away. I fall into you and I fade.
Der Mythos im Wandel der Zeit. Ein Beitrag von Eva Lampe, gesprochen von Nina Augustin und Eva Lampe. Heute begeben wir uns auf eine Reise, die uns tief in das antike Griechenland führen wird.
Jeder kennt die berühmten Geschichten über den Trojanischen Krieg und die darauf folgende Irrfahrt des Odysseus über Orpheus und Eurydike oder Herkules. Diese und viele andere wurden von verschiedensten Autoren niedergeschrieben, um dieses Kulturwunder der Nachwelt zu erhalten. In früheren Zeiten war dies nicht der Fall.
Wir begeben uns ins 8. Jahrhundert vor Christus. Das antike Griechenland ist in seiner Entstehungsphase und mit ihm seine Literatur. Ein Mann spaziert über den Markt in Athen. Hoch über ihm ragt der Tempel der Athene, der Schutzgöttin der Stadt, auf. Vor ihm hat sich eine große Menschentraube um einen Kreis gebildet, der mit glücklichem Lächeln eine Geschichte erzählt. Psyche war die Tochter eines unbekannten Königs. Und überall im Land wurde ihre Schönheit gerühmt, die sogar die von Aphrodite selbst, der Göttin der Liebe, übertraf. Diese war deshalb rasend vor Eifersucht und sandte ihren Sohn Amor vom Olymp hinab, um Psyche mit einem schlechten Mann zu verheiraten. Doch Amor erlag selbst dem schönen Mädchen und flüchtete mit ihr in sein Schloss. Aus Angst, der Schwindel könnte aufgedeckt werden, nahm er Psyche das Versprechen ab, niemals nach seiner wahren Identität zu fragen. Mit der Zeit jedoch vereinsamte das Mädchen. Eines Nachts, als Amor wieder zu Besuch kommen wollte, lauerte sie ihm mit heißem Öl und einem Messer auf, verletzt ihn an der Schulter. Amor flüchtete und Aphrodites Zorn brach über Psyche herein. Doch Amor rettete sie ein zweites Mal. Mit der Erlaubnis von Zeus, dem Göttervater, nahm er Psyche zur Frau und sie erlangte die Unsterblichkeit. Thank you.
Andächtig lauscht die Menge der heiseren Stimme des Kreises. Als die Geschichte zu Ende erzählt ist, erwachen alle aus einem Traum. Der Mann geht in nachdenklichem Schweigen nach Hause, um die Geschichte von Amor und Psyche seinem Sohn zu erzählen. Dieser erzählt sie seinen Kindern und so weiter, bis sie im Jahr 170 nach Christus niedergeschrieben wird. In früheren Zeiten wurden alle Texte mündlich überliefert, weil nur wenige Menschen dem Lesen und Schreiben mächtig waren. Also machten es sich einige Leute zum Beruf, Geschichten weiterzuerzählen, damit das Kulturgut erhalten bleibt.
Der Barde der Antike war geboren. Sie zogen durchs Land und überall, wo sie hinkamen, erzählten sie die Mythen weiter. Oft wurden die Sagen mit Musik begleitet, um eine bessere Stimmung zu erzielen. Aus diesem Grund wurden bestimmte Texte später als Vers niedergeschrieben. Diese Berufung zieht sich bis ins Mittelalter hinein. In diesem Zeitalter zogen Minnesänger von Burg zu Burg. Diese jedoch unterhielten das Volk nicht nur mit ihren Geschichten, sondern waren auch als Nachrichten.
Die griechischen Sagen sind bis heute erhalten. Sie üben nach wie vor einen fast unwiderstehlichen Reiz auf uns aus. Leider gibt es nur mehr wenige, wirklich gute Geschichtenerzähler, da durch den Überschuss an Medien unsere Fantasie stark eingeengt wird. Vielleicht sollten wir uns alle einmal die Zeit nehmen und unsere alten Sagenbücher herausnehmen, unsere Lieblingsgeschichten aufschlagen und diese laut vorlesen. Und wer weiß, möglicherweise steckt in einem von uns ein großer Geschichtenerzähler.
Eines ist auf jeden Fall gewiss, wir haben alle eine Geschichte zu erzählen.
We'll be right back.
Beitrag geht es um das Theaterstück Eine Odyssee.
Im Namen des Schulnetzradios begrüßen euch
Marina Milosevljevic
und Sabina Sachanic.
Am 2. März 2012 fand die Premiere von Eine Odyssee statt. Die HUM-Gruppe Klasse 6b und Klasse 6a hatte die Ehre, die Premiere in den Kammerspielen zu sehen.
Die Odyssee spielt in zwei parallelen Welten, der Welt der Götter und der Welt der Menschen. Im Olymp regiert der Göttervater Zeus mit seinen beiden Kindern Athene und Hermes. Man könnte ihn als alleinerziehenden Vater mit zwei Kindern im problematischen Alter sehen. Eine wichtige Rolle spielt auch Zeus, älterer Bruder Poseidon. Odysseus hat seinen Sohn Polyphem das einzige Auge ausgestochen. Daraus folgt unerbittlicher Hass.
Zu Beginn sehen wir Odysseus, den Helden des Trojanischen Krieges, der auf der Insel der Nymphe Kalypso festsitzt. An die goldenen Bühnenwände macht er Striche, er zählt die Tage, bis er wieder zu seiner Frau Penelope und seinem Sohn Telemachos zurück darf. Zu Hause ergeht es seiner Frau gleich. Auch sie streicht die verrinnenden Tage ab und hält einen Luftballon in der Hand. Bitte komm heim, ist drauf zu lesen.
Während Odysseus nach der Freilassung von Kalypso sich wieder auf die Heimfahrt begibt, sitzt Penelope allein zu Hause und will das Heiratsangebot von Antinoos nicht annehmen. Der gemeinsame Sohn von Odysseus und Penelope, Telemachos, ist jetzt schon ein Mann und glaubt nicht mehr daran, dass sein Vater nach 10 Jahren wieder zurückkommt. Denn in Ithaka glaubt man, dass der große Held Odysseus tot sei.
Auf dem Weg heim kommt Odysseus auf die sogenannte Partyinsel. Dort wird er von den zwei Prinzessinnen und deren Vater herzlich willkommen geheißen. Doch Odysseus erzählt, wer er ist und dass er nicht bleiben kann, da er zurück zu seiner Frau Penelope möchte. Der König hat Gnaden mit ihm und schickt ihn wieder auf Reisen. Währenddessen hat Penelope das Hochzeitsangebot von Antinoos angenommen. Doch zu diesem Zeitpunkt sieht die Göttin Athene, dass sie unbedingt etwas unternehmen muss, bevor Penelope heiraten will. Athene verkleidet sich als Bettler und spricht mit dem Telemachos über seinen Vater.
Odysseus findet den Weg zurück nach Ithaka und geht zu seinem Sohn. Dieser erzählt ihm, dass Antinoos Penelope heiraten wird. Also stellt Odysseus Antinoos und Zeus stellt sich auch Poseidon. Denn dieser wird alles tun, damit nicht Odysseus gewinnt. Es entwickelt sich zu einem Zweikampf. Am Ende gewinnt Zeus und Odysseus darf nun wieder in Ithaka bei seiner geliebten Gattin Penelope und deren Sohn Telemachos bleiben.
Das Theaterstück hat einen guten Eindruck auf uns hinterlassen, denn es ist sehr witzig. Die Schauspieler haben alle einen guten Eindruck auf uns hinterlassen, vor allem Hermes und die dicke Prinzessin von der Partyinsel. Der Autor des Stückes ist Ad de Bont. Er wurde 1949 in Holland geboren und gehört zu den meistgespielten Kinder- und Jugendautoren. Das Landestheater schrieb so über ihn.
Er hat das große Epos dramatisiert und in die Gegenwart übersetzt. Im Hexameter und in der Umgangssprache erzählt er die Sage des durch die halbe der Antike bekannten Welt irrenden Helden für ein junges Publikum neu. Seine Odyssee ist eine Begegnung mit anderen Welten, neuen Wörtern und großen Metaphern, aber auch eine spannende Abenteuergeschichte.
Am 4.3.2012 schrieb die Tiroler Tageszeitung einen Artikel über das Stück. Die Autorin Alessandra Blank gab ihm den Titel »Wenn Odysseus geil auf Nausicaa ist«. Die Autorin beschreibt unsere Lieblingsszene, die Partyinsel, folgend.
Regisseurin Maya Fanke arbeitet den Humor des Textes anhand der Plänkeleien von Zeus versus Athene geschickt heraus, lässt die Inszenierung aber mitunter in Klamauk abgleiten. So trifft Odysseus Nausicaa auf einer Partyinsel, Disco-Kugeln, Gummipalmen inklusive. Die Prinzessin erkennt gleich, dass Odysseus geil auf sie ist. Sie wird von Philipp Rudig in Frauenkleidern verkörpert, was keinen Sinn ergibt, sondern rein der Belustigung dient. Wobei Rudig die zwischen Offensive und Defensive schwankende urkomisch darstellt. Das Ensemble überzeugt überwiegend mit einer starken Leistung.
Zum Schluss fügt sie noch hinzu.
Und wie hat's den Jugendlichen gefallen?
Echt lustig,
lautete der meistgehörte Kommentar.
Danke für euer Zuhören und auf ein Wiederhören bei Kultur Bur freuen sich
Sabina Sachanic
und Marina Milosevljevic. Tonight.
searching for a sign, but you'll never fall till you let go. Don't be so scared of what you don't know. True to your heart, you must be true to your heart. That's when the heavens will part and baby shower you with my love. Open your eyes, your heart can tell you no lies. And when you're true to your heart, I know it's gonna lead you straight. What feels so right? Just trust your heart and you'll see the light. True to your heart, you must be true to your heart. That's when the heavens will part and baby shower you with my love. Open your heart can tell you no lies. And when you're true to your heart, I know it's gonna lead you straight to me.
Mein heutiger Beitrag beschäftigt sich mit einem Teil des Mythos, die Odyssee. Ich möchte in meinem selbstgeschriebenen Gedicht die Gefühle zum Ausdruck bringen, die Odysseus vielleicht gefühlt hat, nachdem er viele Jahre lang von seiner Familie, seiner Frau Penelope und seinem Sohn Telemach getrennt war. Denn nach 10 Jahren Krieg und etlichen Irrfahrten durch das Meer, Kämpfe mit Kreaturen und Barbaren, strandet Odysseus auf der Insel, die die Nymphe Kalypso bewohnt, die sich in ihn verliebt und ihn 7 Jahre lang auf der Insel festhält. Ich möchte die Verzweiflung, Wut und Kraftlosigkeit, die er gefühlt hat, schildern.
Der Text wird von einem Stück, das der berühmte Komponist James Horner für den Film Avatar Aufbruch nach Pandora komponiert hat, begleitet. Sie hören nun Becoming One of the People, Becoming One of the Nadiri. Thank you.
Viele Jahre sind vergangen, wo ich mich sehnte nach einem ungestillten Verlangen. Meine Liebste und mein eigen Fleisch und Blut musste ich verlassen. Ich kann mir keinen Mut mehr fassen.
Ich bin einsam an diesem Ort, all meine treue Freunde sind fort. Ich kann nicht mehr, es tut so weh, komm doch, du guter Geisterfee.
Rette mich und lass mich meine Heimat finden, oder gib mir zumindest einen Trost, um meine Schmerzen zu lindern. Was habe ich nur Schlimmes getan, dass ich diese Strafe auf mich nahm?
Wie lange soll ich noch auf diesem gottverlassenen Ort verweilen? Kann mir denn kein Schiff zur Rettung eilen? Ich sterbe hier noch, einsam mit meiner Sehnsucht. Es fühlt sich an wie ein Zusammenstoß eines Schiffes in einer Bucht.
Meine Vergangenheit wirkt wie ein anderes Leben auf mich. Die Einsamkeit ist wie ein harter Stich. Ich will nach Hause zu meinem Sohn. Ich will für meine Verdienste einen Lohn.
Noch einmal will ich an das Schicksal glauben und nicht an die Jahre, die ihr mir wollt rauben. Ich habe nur eine kleine Bitte. Lasst mich Mut für meine Zukunft fassen und mein Sohn soll mich nicht für meine Taten hassen.
Er soll den Grund meines Handelns verstehen und meine unerfüllten Wünsche sehen. Erklärt ihm, weshalb es so weit kam. Er soll für mich nicht fühlen die Scham. Und zum Schluss hören Sie Jake's First Flight, ein weiteres Stück aus dem Film Avatar, das meiner Meinung nach sehr ausdrucksstark ist und das Gefühl von Kraft und Mut widerspiegelt, so wie es auch Odysseus tut. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass es Ihnen gefallen hat.